Dann begrüße ich hiermit Herrn Jürgen Blümer. Er wird als Produktmanager für die Digitalisierung der Energiewende bezeichnet. Sein Thema ist der Rollout von Messsystemen und er begleitet auch durch die Teilnahme an verschiedenen Gremien die Informationen über moderne digitale Strommesssysteme. Es geht hier um Strom, also Informationen über die sogenannten Smart Meter, wo er zum Beispiel auch Bauanleitungen, um Stromverbraucher mit dem Raspberry Pi aufzufinden, verbreitet und sich bemüht, Stromfresser so im Haushalt zu finden. Ich bitte euch um einen herzlichen Applaus für Jürgen Blümer.
Ja, vielen Dank. Ich habe heute die schwierige Aufgabe, nach den ganzen politischen Statements das Ganze auch mal technisch zu erden und versuche das auch ein bisschen spannend rüberzubringen, sodass nicht alle draußen an den Volksempfängern einschlafen, denn das Thema ist ja dann doch ein wenig anders geartet als das, was wir bisher gehört haben. Und mir hat mich halt angesprochen, zu dem Thema einen Beitrag zu leisten, heute auf der Auftaktveranstaltung zur Privacy Week Berlin. Und ich freue mich, dass ich heute hier bin und auch dann zu meinem beruflichen Thema dann auch was erzählen kann. Und das Thema behandelt halt die Projekte, die Bundesregierung anstößt im Bereich IT-Sicherheit. Und ich denke, fast alle haben schon von den entsprechenden Projekten gehört, die in den letzten Jahren gescheitert sind. Und die Fragestellung ist natürlich, warum scheitern diese Digitalprojekte der Bundesregierung regelmäßig und sicher? Und gibt es da vielleicht Zusammenhänge, die sich sozusagen bis dahin auswirken, dass die gesamte IT-Sicherheit in Deutschland bis hin zum Schutz der Privatsphäre dann einfach auch nicht korrekt umgesetzt werden können. Wir fangen mal an mit der E-Mail. Auch das ist ein Bereich, wo wir wissen, dass dort die Bundesregierung ziemlich viele Fehler gemacht hat. Das geht dann weiter über den Personalausweis, den elektronischen. Dann kommt die elektronische Gesundheitskarte, wo wir ja auch seit Jahren darauf warten, dass dieses IT-Projekt endlich mal zu einem Erfolg geführt wird. Und auch dort sehen wir im Moment, dass man eher mit einem ausrechnet oder mit privatwirtschaftlichen Lösungen, als dass es ein Gesamtkonzept gibt, das von der Bundesregierung vorangetrieben wird. Und natürlich mein Bereich, wie Pressemeldung links rechts unten von elektronik.net, ist jetzt gerade ein paar Wochen alt, der Smart Meter Rollout ist ein Desaster. Das ist natürlich für eine Industrie, zu der ich ja auch gehöre, die Dinger verkaufen will und letztendlich damit auch Geld verdienen will, natürlich ein Desaster, wenn auch solche Meldungen ständig wiederholt werden. Und ich fasse das Ganze jetzt mal zusammen mit einer Pressemitteilung, die vom Deutschlandfunk und ZDF weiterverbreitet wurde und die heißt einfach, mit der Digitalisierung der Energiewende droht wieder ein anspruchsvolles Großprojekt zu scheitern. Und man stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das eigentlich? Und darauf möchte ich in den nächsten Minuten einmal eingehen, um zu gucken, ob wir dort gemeinsame Faktoren haben, die dazu führen, dass solche Projekte nicht umgesetzt werden. Und letztendlich, welche Bedeutung hat das eigentlich auf Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland, wenn die Bundesregierung es wiederholt nicht schafft, solche Projekte zum Erfolg zu führen? Mein Fachgebiet ist die Digitalisierung der Energiewende, deswegen ziehe ich das im Wesentlichen an dem Bereich auf und versuche jetzt noch einmal kurz zu schildern, um was es eigentlich bei dem Projekt geht, weil es da auch sehr viele unterschiedliche und teilweise auch falsche Meinungen gibt und versuche die jetzt einmal am Anfang zu korrigieren. Das Ganze hat begonnen im Winter 2011, da hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik das erste Mal Dokumente vorgelegt, die uns als Industrie dann damit konfrontiert haben, neue Geräte zu bauen. Ich selber habe zu dem Zeitpunkt ein Entwicklungsprojekt geleitet, wo wir bereits Fernübertragungstechnologie etabliert hatten oder Prototypen gebaut hatten, die auch bei größeren Energieversorgern vorgestellt hatten. Dann kamen die Projekte vom BSI und uns war sofort klar, es handelt sich dabei um ein Projekt, den wir als kleines Unternehmen gar nicht mehr stemmen können. Und wir haben uns dann aber entschieden, den Entwicklungspfad dann wenigstens mit zu begleiten, auf jeden Fall auf spezifikatorischer Ebene. Und im Frühjahr 2013 waren dann auch die ersten Dokumente vom BSI dann auch fertig und wurden veröffentlicht, dann Schutzprofil und technische Richtlinien, die dann im Prinzip aufzeigen sollten, wie die Geräte zur Übertragung von Daten aus dem Energiemarkt halt zu gestalten sind. Und im Sommer 2016 kam dann auch die entsprechende Gesetzgebung, das heißt Messstellenbetriebsgesetz, abgekürzt MSBG, in der vorgeschrieben ist, wie in Zukunft die Messgeräteinfrastruktur für den Energiemarkt in ganz Deutschland auszusehen hat. Und das Gesetz schreibt vor, dass insgesamt in Deutschland 40 Millionen Geräte ausgetauscht werden müssen, also ein Komplett-Rollout von Geräten. Und von diesen 40 Millionen Geräten sollen 10% an ein Fernkommunikationsnetz, also an eine IT-Infrastruktur angeschlossen werden. Das bedeutet, jeder von uns bekommt eins von den Geräten, an denen ich auch selber mitarbeite, entweder eins, was kommuniziert oder eins, was nicht kommuniziert. Und die schwarzen Kästen mit der Drehscheibe, die man noch im Keller kennt, die sollen jetzt sukzessive bis zum Jahre 2032 durch elektronische Geräte ausgetauscht werden. Was bedeutet das jetzt nun konkret für jeden Einzelnen von uns? Da gibt es eine ganze Menge von Sachen, die durch die Medien geistern. Ich versuche die jetzt mal ein bisschen zu korrigieren. Also erstmal, Deutschland bekommt Smart Meter. Das ist grundsätzlich falsch. In Deutschland gibt es keine Smart Meter, denn es gibt eigentlich nur zwei Systeme. Das ist die moderne Messeinrichtung. Das ist das Gerät, was nicht an eine IT-Infrastruktur angeschlossen ist. Das sind die 90%, die sozusagen die schwarzen Kisten im Keller ersetzen durch ein Gerät, was digital den Stromverbrauch misst und aufzeichnet. Dieses Gerät ist nicht kommunikativ und kann nicht angebunden werden. Die anderen 10%, dabei handelt es sich dann um kommunikative Geräte, die nennen wir intelligente Messsysteme, die im Wesentlichen bei Kunden über 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch eingesetzt werden oder dort, wo Solaranlagen auf dem Dach sind oder für andere Anwendungsfälle, insbesondere zur Netzsteuerung, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Der Rollout hat noch nicht begonnen. Das ist auch so eine fehlerhafte Sichtweise. Natürlich hat er begonnen. Seit 2017 werden diese Geräte ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob jemand schon einen neuen Zähler, eventuell sogar von meinem Unternehmen, bei sich im Keller hat. Aber die digitalen Geräte kommen. Das ist nicht mehr zu verhindern. Das Gesetz steht. Und der Rollout der nicht kommunikativen Geräte, der modernen Messeinrichtung, läuft gerade. Und da muss man auch sagen, diese Geräte ersetzen halt im Wesentlichen die schwarzen Kisten. Und das ist ein Anwendungsfall, den wir als Industrie auch im Griff haben. Der Rollout ist eine Idee von Geräteherstellern und Energieversorgern. Definitiv nein. Der Rollout ist ein komplett politisches Projekt. Die Zielrichtung war am Anfang ganz klar, es sollten halt Anregungen gegeben werden, damit die Leute weniger Energie verbrauchen, um halt zum Klimaschutz beizutragen, Ressourcen zu schonen. Später kam noch hinzu, dass man aufgrund der Fähigkeiten zur Netzsensorik dann auch in der Lage wäre, die Netze besser zu fahren, eventuell auch Investitionen in Kupfer, in Kabel sparen könnte. Also die Politik hat dort erheblich Druck gemacht, um die Energiewende voranzubringen, und es war halt aus Seiten der Politik dringend erforderlich, sozusagen die Gerätehersteller und die Energieversorger dazu zu bewegen, in diesem Bereich zu investieren. Und deswegen ist dieses Gesetz gemacht worden und hat halt bei uns auch zahlreiche Geräteentwicklungslinien einfach brutal zerstört. Die digitalen Messgeräte versenden Daten, das habe ich gerade schon mal versucht zu erklären. Aktuell rollen wir Geräte aus, die nicht an eine IT-Infrastruktur angebunden werden können und keine Daten versenden. Die Geräte, die sozusagen in bestimmten Anwendungsfällen eingesetzt werden können, um Daten zu versenden, sind noch nicht einbaufähig. Warum beschäftige ich mich jetzt politisch auch mit dem Problem der gescheiterten IT-Projekte der Bundesregierung? Da gibt es bei mir ein Erweckungserlebnis. Das war im Jahr 2015 auf der Sommerakademie des Landesdatenschutzbeauftragten für Schleswig-Holstein. Und dort habe ich einen Vortrag von Walter Ernestus gehört, der aus dem Referat 6 der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und der Informationsfreiheit tätig war. Und er hat über Probleme in dem Projekt elektronische Gesundheitskarte und Telematik-Infrastruktur berichtet. Und dieser Vortrag war für mich sehr spannend, weil er nämlich eine Vielzahl von kleineren oder größeren Problemfällen auf dem Projekt offengelegt hat. Und zu denen gehörten dann folgende Problempunkte. Ein ungeklärter Kundenzugang. Ernestus hat berichtet, dass zu dem Zeitpunkt 2015, das Projekt war bereits mehrere Jahre im Gange und hat schon unendlich viel Geld verschlungen, es immer noch nicht klar war, wie überhaupt die Kunden auf ihre Daten zugreifen sollen. Also mit einem Computer, mit einem Terminal, irgendwann kommen ja dann auch mal Smartphones dazu in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, kann man das dafür nutzen? Das war zu dem Zeitpunkt, obwohl das Projekt bereits mehrere Jahre lief, noch völlig ungeklärt. Dann die Anbindung von Bestandssystemen. Natürlich haben die Krankenkassen und die Krankenhäuser längst IT-Infrastruktur aufgebaut. Die steht da auch schon seit mehreren Jahren. Die gesetzlichen Regelungen kamen ja erst später. Dann hätte man sich ja auch schon mal frühzeitig darüber Gedanken machen können, wie man die Bestandssysteme an die neue Infrastruktur anbindet. Hat sich aber niemand. Man hatte zu dem Zeitpunkt immer noch keine Lösung, wie die Bestandssysteme generell an die neu aufzubauende Telematik-Infrastruktur angebunden werden können. Weiteres Problem aus der Gesundheitskarte sind solche einfachen Dinge wie reale Lebenprobleme. Also wenn ich zum Beispiel für die verschiedenen Gesundheitsdienste bis zu 7 PINs brauche, also von meinem Hausarzt bis hin zur Hebamme, da sind wir Männer jetzt ein bisschen besser dran, wir brauchen nur 6, wir brauchen nicht zur Hebamme, dann muss ich mir die ja irgendwo merken. Und die muss ich ja auch parat haben, wenn ich zum Arzt will. Und es geht jetzt nicht um irgendwelche Nerds oder IT-affine Leute, wie die, die jetzt an den Geräten sitzen, sondern es geht um ganz normale Menschen, die ja schon Schwierigkeiten haben, sich einen PIN zu merken. Aber wenn ich zum Benutzen der Gesundheitskarte mir davon gleich eine ganze Menge merken muss und die auch noch unterschiedlich sind, habe ich hier tatsächlich ein reales Lebenproblem. Das heißt also, wie wende ich diese Karte an? Dann, das kennen wir auch jetzt von der Maut, die wir ja gerade schon mal beim Vortrag zum Basler Award gehört haben, gibt es auch Probleme, wenn man zu übereilt ein Projekt an den Start bringt. Und auch das haben wir bei der Gesundheitskarte gehabt und immer noch, denn der politische Druck bei einem Projekt, das über mehrere Jahre läuft und kein Ergebnis nach sich zieht, führt natürlich dazu, dass der Druck auf die Projektumsetzenden immer größer wird, doch endlich mal was zu zeigen. Und dann werden Meinung der Techniker oder Projektmanager sehr häufig übersteuert durch den politischen Druck. Man bringt das Ganze online und dann sieht man, es geht eigentlich gar nichts. Das hätten die Techniker auch vorher sagen können. Aber man muss dann erstmal auch die Erfahrung im realen Betrieb machen, dass man da einfach gegen die Wand fährt. Dann die Berücksichtigung des Versicherten. Ein sehr schönes Beispiel, das Ernestus in dem Vortrag angebracht hat, war der Fall, wenn jemand stirbt. Was passiert mit seinen Gesundheitskarten? Wann werden die gelöscht? Wann kann er seine Löschung beauftragen? Wo werden Versicherte mit ins Boot geholt, um sozusagen die Sichtweise der Versicherten beim Umgang der elektronischen Gesundheitskarte, der Daten und der Telematikinfrastruktur auch festzulegen? All das ist nicht berücksichtigt worden. Und dann der letzte Punkt, aus meiner Sicht aktuell heute einer der wichtigsten, sind technische Vorgaben in Gesetzen. Ernestus hat sich damals 2015 vor der Verabschiedung des Messstellenbetriebsgesetzes, das ist an dieser Stelle sehr wichtig, darüber beschwert, dass im Gesetz halt technische Vorgaben drin standen, die dann bis auf die Implementierung der Details durchgeschlagen haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Techniker, die das dann implementieren müssen und Geräte bauen, auf einmal feststellen, das geht eigentlich so gar nicht. An wen melden Sie das dann zurück? Wer kann das ändern? Müssen wir dann erstmal wieder den Bundestag zusammenrufen, um eine technische Regelung zu finden? Im Endeffekt ja. Denn wenn wir jetzt mal die Probleme noch mal weiter durchgehen und das auf den heutigen Zustand umsetzen. Augenblick. Ja. Kommen wir zu dem Problem im Vergleich. Der ungeklärte Kundenzugang, also auch was wir gerade bei der elektronischen Gesundheitskarte haben, finden wir eins zu eins wieder bei der Digitalisierung der Energiewende. Wir sind seit 2011 unterwegs, haben bis heute keinen Standard, wie der Kunde an seine Daten kommen kann. Der existiert nicht. Hat weder das BSI spezifiziert, noch ist die Industrie dazu gekommen. Dieser Standard steht aber eigentlich im Gesetz drin und müsste umgesetzt werden. Dann, was ich gerade erwähnt habe, Anbindung von Bestandssystemen. Exakt das gleiche Problem bei der Digitalisierung in der Energiewende. Wir haben keine technische Lösung aktuell, um die bereits bestehende Kommunikation von Energiemarktdaten mit den zukünftigen Geräten umzusetzen. Auch das ist eine Anforderung des Gesetzes, aber wir können es aktuell nicht. Weiter, wir haben auch bei der Digitalisierung der Energiewende reale Lebenprobleme. Das heißt, wir haben im Moment keine Lösung dafür, was passiert, wenn die Abrechnungsdaten, die nur in dem Gerät sind, was man zu Hause im Keller hat, sozusagen nicht mehr zugänglich sind. Mein Sohn tritt mit dem Fußball gegen das Gerät, was unten im Keller hängt, nur da sind die Abrechnungsdaten drin, die ich zu meiner Rechnungskontrolle benutzen kann. Das Gerät ist kaputt und ich kann meine Rechnung nicht mehr kontrollieren. Das gesamte System hat keine Backup-Funktion. Kann man eigentlich gar nicht durchwinken. Das geht weiter. Wir haben das Problem, dass aufgrund der langen Laufzeit wir natürlich schon seit Monaten dazu gedrängt werden, dieses System online gehen zu lassen. Aber wir haben keine Strategie, wie wir die 9 Millionen von Computern, die da ja ins Netz kommen, überwachen können. Vor dem Hintergrund, sind sie noch online? Wie ist die Verbindungsqualität? Muss da jemand mal vor Ort fahren, eine Wartung durchführen? All das, was wir als Netzwerkmonitoring begreifen von diesen Geräten, ist im Moment noch in der Entwicklung. Das heißt also, wir könnten vielleicht in Pilotprojekten ein paar tausend Geräte online bringen, die wir dann von Hand pflegen können, aber im Massenrollout sind wir im Moment noch nicht bereit. Dann die Berücksichtigung des Versicherten. Ja, wir haben keine Versicherten, wir haben Kunden, also im Strom. Also jeder bezahlt seinen Strom und ist Kunde bei einem Energieversorger. Der möchte, wenn er das gerne haben möchte, eventuell seine Daten auf dem Smartphone sehen. Also wie viel Strom habe ich verbraucht, um seine Rechnung kontrollieren zu können. Manche Leute haben zu Hause noch nicht mal mehr einen PC, an dem sie zum Beispiel sich in irgendeinem Portal einloggen können, um dort zum Beispiel eine Ablesung einzugeben. Aber dieser Zugriff auf meine Rechnungsdaten, zum Beispiel das Smartphone, ist im gesamten Konzept gar nicht vorgesehen. Wie ich das gerade schon mal erwähnt habe, die technischen Schnittstellen sind noch nicht vollständig ausgeprägt. Und dann dieser Punkt, der eigentlich eines der wesentlichen Aspekte darstellt, warum wir solche Schwierigkeiten haben, sind die technischen Vorgaben in Gesetzen. Ich habe das gerade schon mal erwähnt, wir haben ein Messstellenbetriebsgesetz, das genau die gleichen Konstruktionsfehler aufweist wie die gesetzlichen Vorgaben für die elektronische Gesundheitskarte und die Telematikinfrastruktur. Wir haben technische Vorgaben, die direkt im Gesetz stehen. Und das bedeutet, wenn wir sozusagen bei der Implementierung oder beim Betrieb im Feld der Geräte feststellen, das geht so nicht, dann müssen wir uns fragen, ob wir dann wieder zum Bundestag gehen müssen, um Änderungen zu beantragen. Die Frage ist, wie kann das passieren? Wie kann mehrfach die Bundesregierung eine Gesetzesvorlage an den Staat bringen, Behörden dazu bringen, das umzusetzen, bis hinein eine Industrie, die dann sozusagen dort drauf neue Geräte entwickeln muss und neue Konzepte entwickeln muss? Und wenn man sich mal anguckt, wie diese Verfahren eigentlich ablaufen, dann ist eines der wesentlichen Punkte sind Schnittstellen. Schnittstellen sind für die Entwickler von Software und von Geräten natürlich auch spielen sie eine große Rolle. Aber auch bei der Kommunikation von dessen, was implementiert werden muss, von Vorgaben, von Richtlinien, spielen Schnittstellen eine wesentliche Rolle. Und der Ansatz, der von der Bundesregierung gefahren wird, sieht im Prinzip so aus. Wir haben eine Gesetzgebung, in der zum Beispiel die Gesetze zur Telematikinfrastruktur oder zum Messstellenbetriebsgesetz festgelegt werden. Und dann werden darauf Behörden angesetzt, die eine technische Spezifikation erstellen müssen. Diese technische Spezifikation führt dann dazu, dass am Ende Hersteller oder Messstellenbetreiber, die die Messstellen vor Ort bei der Digitalisierung der Energiewende betreiben müssen, dass diese dazu gezwungen sind, die Vorgaben halt umzusetzen. Und da bekommen sozusagen die Konzepte das erste Mal Kontakt mit der realen Welt. Was jetzt sozusagen an der Stelle das Problem ist, ist, dass dieser Rückkanal, was funktioniert eigentlich, was macht eigentlich Sinn, müsste man irgendetwas ändern, der ist unterentwickelt oder existiert gar nicht. Wir haben also nicht die Möglichkeit, das, was wir also sehen, was geht und was geht nicht, zurückzuspiegeln und dann Änderungen herbeizuführen, weil wir letzten Endes ja auch innerhalb der Regierung bis in die Gesetzgebung hinein technische Vorgaben wieder ändern müssten. Das Ganze ist aber nochmal eine Stufe schlimmer. Denn hier habe ich jetzt nochmal den Bereich technische Spezifikation aufgespalten. Wir haben festgestellt, dass die technische Spezifikation, die von Behörden erstellt wird, einfach unzureichend ist, um tatsächlich darauf irgendetwas zu entwickeln oder irgendetwas in Betrieb zu nehmen. Wir haben zusätzlich noch die Aufgabe, dass wir das, was die Behörden aufschreiben, erstmal übersetzen müssen für diejenigen, die das entwickeln müssen. Und auch da fehlt uns wieder der Rückkanal, sozusagen nachzufragen, ist das eigentlich richtig, was wir uns jetzt überlegt haben, damit irgendein Entwickler das versteht. Und deswegen haben wir noch eine zusätzliche Schnittstelle einziehen müssen, in der ich jetzt speziell seit mehreren Jahren unterwegs bin, wo wir das, was im Gesetzgebungsverfahren beschlossen wurde, was Behörden als Spezifikation herausgegeben haben, nochmal so umsetzen, dass tatsächlich daraus wirklich was entwickelt werden kann oder Geräte am Ende herausbekommen können. Und natürlich haben wir auch keinen Rückkanal und können das, was wir schon bei der Spezifikationserstellung für Probleme haben, können wir nicht wieder zurückspielen an die Behörden. Um die ganze Problematik nochmal aufzuweiten, kann man sich an dieser Stelle fragen, wo sind die Verbraucherschützer? Wo sind die Datenschützer? Und letzten Endes, wo ist die Zivilgesellschaft? Wir machen das ja nicht aus Spaß. Am Ende müssen ja irgendwelche Menschen dort draußen mit diesen Geräten ja irgendetwas anfangen können. Ihren Stromverbrauch kontrollieren, ihre Stromrechnung kontrollieren können. Sie wollen sicher sein, dass die Daten, die da erfasst werden, auch irgendwo hinkommen, wo sie dann auch wieder sicher aufbewahrt werden. Nach der Datenschutzgrundverordnung müssen sie auch wieder gelöscht werden. Wer kümmert sich eigentlich darum, dass das praktikabel ist und am Ende auch von Menschen bedienbar ist? Jetzt kann ich natürlich sagen, da steht im Gesetz drin, es gibt einen Bundes-Gateway-Ausschuss, der sich damit befasst. Seit über einem Jahr müsste der existieren, ist nie eingesetzt worden. Das interessiert aber auch niemanden. Bis auf ein paar Anfragen der Linken oder der Grünen interessiert das niemand, noch nicht mal in der Zivilgesellschaft. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir rollen eine Infrastruktur aus, die jeden Menschen in Deutschland betrifft, mit Geräten, die von einer Bundesregierung spezifiziert worden sind, von der die Industrie glaubt, dass sie ihm gefällt, nicht taugt. Und wir müssen das tun. Und die Zivilgesellschaft tut nichts, obwohl sie davon betroffen ist. abgesehen davon, dass wir Geld ausgeben für etwas, was eigentlich so im Feld nicht brauchbar ist. Deswegen nochmal ein Appell an alle, die da jetzt auch zuhören. Dieses Projekt Digitalisierung der Energiewende zu ignorieren, ist einfach fahrlässig. 40 Millionen Menschen werden davon betroffen, also 40 Millionen Zählpunkte, alle Menschen in Deutschland sind davon betroffen und niemand kümmert sich darum, dass auch eine praktikable Infrastruktur bei rauskommt. Kommen wir nochmal zurück zu den Projektzielen. Ein paar habe ich erwähnt, das Schlimme ist, die wurden mehrfach geändert. Das erschwert natürlich am Ende des Tages auch Geräte zu produzieren. Am Anfang stand sozusagen das Projektziel, es soll eine Energieeinsparung durch Bewusstseinsförderung passieren. Naja, wenn ich zu Hause schon längst Energiesparlampen reingeschraubt habe, fällt es mir schwer, noch Energie weiter einzusparen. Das ist extrem schwierig. Der Energieverbrauch in Deutschland ist ja schon in privaten Haushalten, die auch in der Lage sind, sich mit solchen Daten auseinanderzusetzen, schon extrem niedrig. Es gibt Leute, die können es sich nicht leisten, einen energiesparenden Kühlschrank zu kaufen, aber auch beim Blick auf die Energieverbrauchsdaten sind sie sich nicht in der Lage, einen energiesparenden Kühlschrank zu kaufen. Also hat man mehrfach die Ziele geändert. Ein wichtiges Ziel ist die Steuerung der Netze, der Stromverteilung. Das ist ein wichtiger Punkt, aber da handelt es sich schon wieder um leicht andere Geräte. Die Projektziele werden auch nicht deutlich kommuniziert. Ich denke mir, fast niemand, der zuhört oder hier im Raum sitzt, weiß, was die Ziele dieses Projektes sind. Der könnte sie mit Sicherheit nicht aufzählen. Guckt man mal nach Großbritannien, dort hat man eine monatelange Informationskampagne gehabt, die im Fernsehen gelaufen ist. Über dieses Projekt weiß niemand etwas, obwohl jeder betroffen ist. Wo ist die Zivilgesellschaft? Ohne klare Zielsetzung kann ich natürlich auch keine Priorisierung in dem Projekt vornehmen. Was ist jetzt wichtig? Dass der Haushalt seinen Energieverbrauch kontrollieren kann, dass wir die Netze besser steuern können, dass wir Windkraftanlagen in großer Zahl ans Netz bringen und den Strom nach Bayern bringen. Wo ist die Priorisierung? Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Es ist ein langfristiges Projekt, was bis 2032 laufen soll. Eine Priorisierung existiert im Moment gar nicht. Ohne Priorisierung kann ich auch keinen Projektplan entwerfen und ohne Projektplan kann ich ein Projekt auch nicht steuern. Normalerweise werden Projektziele durch Evolution erreicht. Also das dadurch, dass man sich anschaut, was hat sich bewährt und versucht, das dann weiterzuentwickeln, um dann sozusagen einem längerfristigen Prozess aus dem Problemumfeld rauszukommen und eine Lösung zu haben, die dann auch wirklich in das Problemumfeld passt. Vor dem Hintergrund sehen wir im Moment aus Sicht der Industrie nicht eine Evolution, sondern wir sind mit fortlaufenden Urknallen beschäftigt. Das heißt also, wenn wir mal das Gefühl haben, es könnte gerade eine Spezifikation geben, die einen stabilen Zustand erreicht hat, dann wird einem Monate später wieder der Boden unter den Füßen entzogen. Das macht es natürlich sehr ineffizient, das Ganze voranzutreiben. Warum ist das denn jetzt auch wichtig, was Sie hier machen? Wir machen das nicht zum Spaß. Das, glaube ich, hat jetzt langsam jeder verstanden, denn das, was ich gerade aufgezeigt habe, ist kein Spaß, auch wenn man das 7 Jahre macht, da kommen auch meine vielen grauen Haare her. Nein, es geht hier wirklich um mehr als nur um den Ausrollen einer IT-Infrastruktur, weil wir IT-Infrastruktur so toll finden. Ich habe hier mal ein Zitat von Philipp Blom, einem Historiker, zufälligerweise auch aus Österreich, an die Wand geworfen, und zwar: Klimawandel und Digitalisierung werden unsere Gesellschaften umflügen. Wir wissen alle, wir befinden uns in einem Zeitalter, wo wir es mit vielen Krisen zu tun haben. Wir haben einen ausufernden Überwachungsstaat, wir haben den Klimawandel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, und gleichzeitig wissen wir alle, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft extrem verändern wird. Wir werden Arbeitsplätze haben, die können wir uns heute gar nicht vorstellen, andere Arbeitsplätze werden verschwinden. Wir werden immer weniger Menschen haben, die körperlich tätig sein werden. All das kann man unter der Digitalisierung zusammenfassen, und der Klimawandel wird unsere Gesellschaften auf jeden Fall noch einmal extrem herausfordern. Die Digitalisierung der Energiewende ist das, was man hier als Schnittmenge sehen kann. Das heißt also, wir haben zwei riesige Problemfelder, die unsere Gesellschaften extrem herausfordern, und eigentlich ist die Digitalisierung der Energiewende genau in dem Schnittpunkt, weil sie sich zum einen mit der Optimierung des Ressourceneinsatzes unserer Industriegesellschaft beschäftigt und auf der anderen Seite eigentlich über die Digitalisierung genau eine solche Herausforderung eigentlich bewältigen will. Diese beiden Sphären reden aber viel zu wenig miteinander. Es gibt Leute, die kümmern sich um den Klimawandel, die sind heute nicht hier. Es gibt Leute, die kümmern sich um Digitalisierung, die sitzen heute hier oder sitzen heute an den Volksempfängern. Das zusammenzuziehen hat man über Jahre versäumt. Das Projekt Digitalisierung der Energiewende versucht das gerade top-down mit den entsprechenden Problemen, die sich mit anderen Projekten der Bundesregierung vergleichen lassen. Und an dieser Stelle möchte ich auf eine Veranstaltung zu dem Thema hinweisen, die auch demnächst in Berlin stattfinden wird, die heißt Bits und Bäume. Eine Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein Versuch, diese beiden Sphären zusammenzuführen, um Lösungen zu entwickeln, die beiden Anforderungen gerecht wird, sowohl die Digitalisierung unter Wahrung der Würde des Menschen voranzutreiben, als auch das Nachhaltigkeitsproblem, also bei dem Problem der Nachhaltigkeit auch Lösungen zu entwickeln, wo wir auch teilweise ohne Digitalisierung nicht weiterkommen. Es gibt aber noch mehr Probleme in dem Umfeld. Wir hatten das heute schon einmal gehört. Es gibt, glaube ich, in der Privacy Week Berlin auch einen Vortrag zum Thema IoT-Geräte. Und ich habe hier mal eine Pressemitteilung des BSI aus dem Jahre 2016 rausgegriffen. Die meisten dieser IoT-Geräte sind im Auslieferungszustand unzureichend gegen Cyberangriffe geschützt und können somit von Angreifern leicht übernommen und für Straftaten missbraucht werden. Man mag es kaum glauben, aber wir haben im Bereich von IoT-Geräten, die millionenfach ans Netz gebracht werden, keine Vorgaben, wie die auszusehen haben. Und ich habe mal versucht, eine Analogie zu finden zu dem, was ich aus dem IoT-Bereich wahrnehme und was zu meinem Projekt zur Digitalisierung der Energiewende dazu gehört. Und ich vergleiche das mal mit dem Schwarzbau, mit Brandschutz. Also jeder, der in Berlin zu Hause ist, weiß, was Brandschutz für Auswirkungen hat. Da kann ein ganzer Flughafen nicht gebaut werden. So sieht das ungefähr auch aus, wenn wir von der Digitalisierung der Energiewende sprechen. Also da haben wir Brandschutzvorgaben, die im Wesentlichen verhindern, dass wir diese Geräte tatsächlich einsetzen können. Auf der anderen Seite erleben wir aber, dass Millionen Geräte auf dem Niveau von Schwarzbauten ans Netz gebracht werden, die zu Botnetzen missbraucht werden können und den Nutzer halt aushorchen können. Ich erinnere nur noch mal an diese schöne Barbie-Puppe, die einen IoT-Chip drin hatte und dann empfohlen wurde, diese Barbie-Puppe doch bitte zu zerstören oder an den Händler wieder zurückzuschicken, aber auf keinen Fall zu Hause zu verwenden. Das Problem ist nur, wir haben auf der einen Seite bei der Digitalisierung der Energiewende einen großen Fokus auf Datenschutz und Datensicherheit, können wir aber nicht auf die Straße bringen, weil die technischen Vorgaben dazu führen, dass die Geräte nicht eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite haben wir viele Geräte, die ungeriegelt einfach ins Netz kommen können und damit die gesamte Sicherheit in Deutschland im IT-Bereich halt auch bedrohen. Das kann man jetzt an einer Stelle noch weiterspinnen. Wir versuchen ja auch mit diesen Geräten die Netzstabilität in Deutschland und in Europa zu gewährleisten. Denn das Stromnetz in Europa ist nun mal keine große Kupferplatte. Manche glauben das. Wir haben es mit Kabeln zu tun, die nur eine ganz bestimmte Menge von Strom vertragen können. Egal, ob ich den Tesla damit lade oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, der Strom muss immer durch das gleiche Kupferkabel fließen. Und da gibt es nun mal Kapazitäten, die sind begrenzt, die muss ich halt aussteuern. Und gerade für diese Aussteuerung von Kapazitäten brauchen wir Sensorik im Netz, die uns dazu befähigt, nachzugucken, wo haben wir Engpässe, wo müssen wir gegensteuern. Diese Engpässe auch im europäischen Kontext mit neuer IT-Infrastruktur zu beobachten, ist extrem wichtig. Wenn aber Deutschland mit einem Brandschutzansatz, der nicht funktioniert, im europäischen Wettbewerb eine Technologie vorstellt, dann ist man da zum Scheitern verurteilt. Dann nimmt man halt die in Anführungszeichen Schwarzbautechnologie aus anderen Ländern, die vom Sicherheitsniveau erheblich weniger Schutz bieten. Und von diesem Wettbewerb stellen wir uns auch gerade in Europa in verschiedenen Projekten, wo nationale Ansätze miteinander verglichen werden, um zu gucken, was ist der beste Ansatz, um die Netze sowohl zu schützen, als auch die Sensorik auszubauen, die uns eine vernünftige Netzleittechnik bereitstellt. Und wenn wir es in Deutschland nicht schaffen, den eigentlich guten Ansatz der IT-Sicherheit, die da verbaut ist, sozusagen funktionabel zu machen, dann werden wir immer wieder schlechte Infrastruktur ausrollen. Und damit gefährden wir sozusagen den Schutz nicht nur eines jeden Einzelnen, sondern der gesamten Stromversorgung in Europa. Und das ist eigentlich vor dem Hintergrund, dass wir sehr, sehr gute Konzepte haben, sie aber nicht auf die Straße bringen können, ein großes Problem. Und auch hier kann man wieder die Frage stellen, warum interessiert das niemanden? Warum wird nicht versucht, das, was wir haben, tatsächlich auch zum Einsatz zu bringen? Bei der Digitalisierung der Energiewende handelt es sich denn ja auch am Ende um eines der größten Projekte zur Umsetzung von hoher IT-Sicherheit in Alltagsgeräten. Also es sind Geräte, die jeder von uns eigentlich auch bedienen soll, die aber extrem sicher Daten von A nach B transportieren sollen. Eigentlich ein guter Ansatz. Wir schaffen es aber nicht, diese Geräte tatsächlich auch wirklich im Feld einzusetzen, weil einfach die Vorgaben der Bundesregierung dazu schlecht sind. Ein weiterer Punkt, den ich am Ende noch erwähnen möchte, Wir haben bei der Digitalisierung der Energiewende wieder mal den Anspruch, mit einer Technologie sozusagen die Probleme, die wir im Alltag sehen, zu lösen. Das heißt also, eigentlich wollen wir mit der Digitalisierung der Energiewende den Energieverbrauch optimieren. Nun stellen wir aber bei der Beobachtung solcher Projekte immer wieder fest, dass im Endeffekt der Verbraucher nicht dazu kommt, tatsächlich Energie einzusparen. Wir nennen das Rebound-Effekte. Die Europäische Kommission hat das einmal so beschrieben: die paradoxe Situation, dass Energieeffizienzgewinne durch die Nachfrage nach energieintensiveren oder neueren Produkten zunichte gemacht werden, muss beendet werden. Was bedeutet das konkret? Eigentlich ist eine DVD vom Energieverbrauch oder was an Ressourcen eingesetzt wird, schlechter zu sehen als zum Beispiel das Betrachten eines Films, eines elektronischen Films. Wenn aber das Angebot, Filme elektronisch zu betrachten, so komfortabel ist, dass man immer mehr Filme elektronisch betrachtet und immer mehr Daten durchs Netz zieht, weil man zu Hause eine Sendung nach der anderen guckt und immer wieder fernsieht und Streamingdienste nutzt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Und das Spannende ist, dass diese Streamingdienste, die weltweit genutzt werden, bereits jetzt den Energieverbrauch des gesamten Luftverkehrs pro Jahr ausmachen. Das heißt also, wir haben bei der Digitalisierung es nicht mit, wie man uns früher mal weisgemacht hat, einer Entmaterialisierung der Geräte und wir haben keine DVDs mehr, das ist ja alles schön in den Wolken abgelegt, man sieht den Energieverbrauch gar nicht mehr. Im Gegenteil, wir erleben eine Umschichtung des Ressourceneinsatzes weg von alten Technologien hin zur Digitalisierung. Wenn wir also sagen, wir könnten durch Digitalisierung zum Beispiel bei der Klimafrage Probleme bewältigen, müssen wir uns wirklich auch hinterfragen, wo wollen wir die Digitalisierung denn gezielt einsetzen? Ist ein Breitbandeinsatz von Digitalisierung wirklich sinnvoll? Oder müssen wir nicht darüber nachdenken, dass uns die Technologie eigentlich nicht alle Probleme lösen kann? Also technische Entwicklung ist nicht ausreichend für die Lösung gesellschaftlicher Probleme. Am Ende des Tages wird ein intelligentes Messsystem nicht dazu führen, dass Energie eingespart wird. Irgendwo muss noch jemand sein, der das Licht ausmacht, der sich einen neuen Kühlschrank kauft, der energiesparsamer ist, oder einfach mal den Computer auslässt, weil alles verbraucht Energie. Der Einsatz von Technologie ersetzt nicht Verhaltensänderungen. Das muss einem auch bei der Gesundheitskarte und bei anderen Projekten ganz klar sein und auch natürlich bei der Überwachung. Wir müssen uns immer mehr fragen, wollen wir diese Technologie wirklich so einsetzen, um unsere Industriegesellschaft zu optimieren? Und noch ein Punkt, der an der Stelle auch wichtig ist. Ein Drittel der Menschheit lebt in einer sogenannten Industriegesellschaft. Zwei Drittel leben nicht in der Industriegesellschaft. Die sind von dieser Entwicklung im Moment komplett abgeschnitten. Aber wir verbrauchen deren Ressourcen. Ob wir damit einen Überwachungsstaat aufbauen oder eine Netzstabilität erreichen wollen, die Ressourcen werden von uns hier eingebaut. Und wir müssen uns auch an der Stelle fragen, ob dieser Ressourceneinsatz wirklich sinnvoll ist und wofür wir diese Ressourcen einsetzen wollen. Eine Anmerkung jetzt noch persönlich ganz zum Schluss. In dem Buch, auch wieder von Österreichern, zum Thema imperiale Lebensweise wird ganz klar gesagt, Änderungen von gesellschaftlicher Entwicklung, die fehllaufen, können nur vom Rand der Gesellschaft kommen. Das heißt, es muss immer wieder Gruppen geben, wie die zum Beispiel die Privacy Week Berlin organisieren, um zu zeigen, ja, es geht auch anders. Das ist extrem wichtig. Vom Inneren, von der Mitte der Gesellschaft heraus, können Entwicklungsänderungen nicht stattfinden. Und deswegen möchte ich noch an eine Gruppe erwähnen, die extrem wichtig ist bei der Entwicklung neuer Ideen. Und das ist die Gruppe, die im Moment im Hambacher Forst gegen die Abholzung des dortigen Waldes und für den Schutz des Klimas kämpft. Und ich bitte euch alle, diese Gruppe zu unterstützen, denn das ist eine solche Gruppe, die aufzeigt, wie es anders geht in unserer Gesellschaft. Nicht nur beim Energieverbrauch, sondern auch die Art und Weise, wie man zusammenlebt, interagiert und als Gruppe sich organisiert. Und solche Gruppen sind für unsere Gesellschaft überlebensnotwendig, um neue Entwicklungspfade aufzuzeigen, die uns in eine nachhaltige Zukunft führen. Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal, lieber Jürgen. Ich fand es auch sehr schön, dass du vom Smart Meter weitergegangen bist und auf andere Problemprojekte gezeigt hast, wie jetzt zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte und wie es allgemein zu Problemen kommt, wenn die Bundesregierung solche Projekte antreibt. Wir kennen Probleme der technischen Sicherheit, aber auch des Datenschutzes und weitere. Du meintest, wir haben zu wenig Interesse. Du bist jemand, der sehr lange schon interessiert am Thema ist und dafür Werbung machst. Glaubst du, wir können besser auf die Bundesregierung zugehen, sie mit Informationen versorgen und irgendwie Verbesserungen bei zukünftigen Projektplanungen irgendwie erreichen? Ich sehe da sehr viel Entfremdung halt zwischen der Regierungsarbeit und es ist häufig, dass ja, die meisten es nicht mitbekommen, bis es halt wirklich zu spät ist.
Ich glaube, Anne Roth hat das gerade schon mal gesagt, es fehlt sozusagen das Verständnis bei den Politikern, was Technik überhaupt ist und wie sie funktioniert. Und das kann ich absolut bestätigen. Also ich habe an Sitzungen im Bundeswirtschaftsministerium teilgenommen und man fragt sich da wirklich, mit welchen Leuten man da redet und wie wenig von dem, was man sozusagen als Techniker im Kopf hat, da überhaupt ankommt. Und so sehen dann auch die gesetzlichen Vorgaben aus. Und ich kann da nur Kollegen von großen Energieversorgern zitieren, die dann am Ende gesagt haben, wir haben es nicht geschafft, also auch Leute, die wirklich eine Lobby in Berlin haben, unsere Punkte in die Gesetzgebung mit einzubringen. Und da sieht man schon, da ist so eine gläserne Wand, die man normalerweise nur bei Feminismus immer wieder hört. Man kommt durch diese gläserne Decke nicht durch. Aber wir Techniker schaffen das auch nicht. Das ist das Erschreckende an der Sache. Das heißt also, wir sehen die Probleme, die wir draußen haben. Wir können sie nicht transportieren. Und wozu ich aufrufen möchte, ist, dass dieses Bewusstsein, dass wir diese technischen Probleme, die wir überall sehen, auch wirklich mal politisch artikulieren. Es reicht nicht aus, dass irgendwelche Techniker sich Workarounds überlegen. Damit bin ich zwar Tag und Nacht beschäftigt, aber das nützt nichts. Das nützt am Ende nichts. Am Ende muss das zueinander passen. Das heißt also, was oben als Gesetz verabschiedet wird, muss unten als Gerät auch funktionieren.
Vielen lieben Dank. Es gibt leider keine weiteren Fragen, wie ich sehe. Dann, ja, ich möchte nochmal, Rena kommt nochmal angerannt.
Ich fand das sehr interessant mit dem Stromverbrauch für die Streamingdienste. Ich finde, das hat das Potenzial, eine Nachricht zu sein, die man sehr viel weiter verbreiten könnte, weil diese Dienste werden immer mehr genutzt und da kann man Leute daran packen, dass sie ihr eigenes Verhalten auch mal hinterfragen sollten. Ich wüsste gerne, wo die Zahlen her sind, mit denen das tatsächlich da mehr verbraucht wird als durch den Flugverkehr. Sehr spannend. Ich finde, das sollte auch jetzt bei Klimakonferenzen und so weiter, sollte das dann mal thematisiert werden.
Also ich finde das Thema auch spannend. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich war bei der Telekom vor ein paar Monaten auf einer Nachhaltigkeitskonferenz genau zu dem Thema. Da gibt es auch eine Initiative in Deutschland, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, also mit der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und die haben dort auch eine Forschungsgruppe gehabt, die diese Zahlen vorgetragen haben, die auch geguckt haben, woran liegt es eigentlich, dass wir es nicht schaffen, sozusagen unsere die versprochene Entmaterialisierung im Industriebereich auch wirklich umzusetzen, sodass wir auch eine nachhaltige Industrie haben. Und die haben dann auch das wirklich als Beispiel gebracht. Die Zunahme der Streamingdienste führt zu einem immensen Energieverbrauch. Und das ist etwas, was wir im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wie gesagt, vor einem halben Jahr wusste ich das auch selber noch nicht und war auch sehr erstaunt, was für einen Umfang das genommen hat. Und wir müssen uns das mal vor Augen führen. Ein Drittel der Menschheit ist überhaupt in der Lage, damit überhaupt umzugehen. Was machen wir mit den anderen zwei Dritteln? Wollen wir denen diese Technologie vorenthalten und sagen, nee, die dürft ihr nicht benutzen. Wenn ihr jetzt auch noch anfangt, da Energie zu verbrauchen, dann können wir diesen Planeten uns gleich warm grillen. Aber das ist da nicht die Antwort auf diese Frage. Und ich bin auch, wie du das gerade sagtest, der festen Überzeugung, dass wir das viel höher thematisieren müssen, wo wir dann auch wahrscheinlich auch sehr schnell in den Überwachungsstaat reinkommen und wir uns überlegen müssen, welche Daten wollen wir überhaupt noch von den Leuten einsammeln, wenn wir auch da darauf achten müssen, nicht so viel Energie zu verbrauchen. Das mal ganz platt zu sagen. Wofür brauchen wir wirklich Daten von außen? Und welche brauchen wir eigentlich nicht? Und wo müssen wir auch eine Datenenthaltsamkeit üben? Nicht nur, weil wir keinen Überwachungsstaat wollen, sondern einfach der Energieverbrauch für diese ganzen Daten gigantisch sein wird.
Es gibt zwei weitere Anwendungen, die extrem viel Strom verbrauchen. Eins davon ist Bitcoin, wo man sich damit rühmt, dass man da mal anonym bezahlen kann. Tatsächlich wird mit der Energie bald an dieser Stelle wirklich nichts Produktives hergestellt.
Also bei Bitcoin reden wir von einem Jahresenergieverbrauch in der Größenordnung von Dänemark. Um das nochmal zu vergleichen. Das heißt, also eine der absurdesten Erlebnisse, die ich hatte, war, dass ich auf einer, also ich bin ja fast auf jeder Demo, die in den nächsten Tagen stattfindet, da war ich in Bonn auf einer Nachhaltigkeitsdemonstration. Ich traf in der Bonner U-Bahn Leute, die kamen von dieser Demo und hatten dann Bitcoin-Mining-T-Shirts an. Hab gesagt, wieso seid ihr auf einer Nachhaltigkeitsdemo und kommt hier mit Bitcoin an? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Das haben die nicht verstanden. Also das muss man sich mal vorstellen. Bitcoin wird zum Beispiel in Gegenden, die Rechner stehen an Kohlekraftwerken in der Mongolei. Es ist irre.
Der zweite Punkt.
Also Kohlekraftwerke in der Mongolei für Bitcoin und wir reden darüber, dass der Hambacher Forst stehen bleiben muss. Also wer irgendwie da draußen jetzt noch Bitcoins macht, schaltet die Geräte ab.
Und es gibt auch noch im ganz Kleinen etwas, und zwar bei jeder Google-Anfrage wird nämlich auch Strom verbraucht in den Rechenzentren dort. Und wenn ihr einfach lernt, wieder die URL selber einzutippen, also nicht Facebook in das Google-Fenster eingeben, um dann auf facebook.com zu kommen, sondern hey, tipp doch bitte die Adresse schon mal selber ein. Und ja, es muss nicht Facebook sein.
Ich würde dein eines Stichwort gerade aufgreifen wollen und URLs selber eintippen. Dafür gab es früher mal so ganz simple Mechanismen in Browsern, die nannten sich Bookmarks. Die hat man sich dann einmal gemerkt oder gespeichert und aufgerufen. Und passend zu dem Thema, gerade frisch eingetrudelt, sind von der Privacy Week Berlin Bookmarks hier verfügbar mit unserem hübschen Logo und Design. Wer hier noch ist, kann sich da gerne am Lunchbuffet welche mitnehmen oder auch weiter verteilen im Kreise. Und ich würde an der Stelle gerne, weil wir ein wenig im zeitlichen Verzug sind, hiermit den ersten Teil unseres Opening Events beenden und alle herzlich einladen, zum Buffet überzugehen und ja auch einstellen, weil wir haben eine zeitliche Verzögerung und gerade festgestellt, wir fangen dann um 14:45 mit dem weiteren Part an und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart.